Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wenn man überlegt, vor 3-4 Jahren, wie viel ich da angefangen habe, jetzt hat dann schon im ersten halben Jahr das zu haben, was im letzten Jahr dann ich bekommen habe, trotz Corona, trotz irgendwelchen Krisen, ist es natürlich schon erstaunlich, was es ausmacht, wenn man langfristig dabei bleibt, jeden Monat wirklich spart, egal was ist, jeden Monat einfach die Sparrate reinsteckt, dann entwickelt sich langfristig wirklich ein guter Dividendenstrom.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörerfolge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich meinen Podcast-Hörer Markus zu Gast. Markus ist 27 Jahre alt, hört den Podcast seit 5 Jahren und hat in seinem Portfolio sehr viele Überschneidungen zu meinem Depot. Auf der Invest im Mai haben wir morgens ausführlich über unsere Einzelaktien gesprochen und nach dem Gespräch habe ich ihn dann gefragt, ob er nicht Lust hat, mal selbst im Finanzrocker Podcast zu Gast zu sein. Und das hatte Markus, aber unter der Bedingung, dass wir seinen Vornamen leicht abändern. Wir sprechen in insgesamt 65 Minuten über seine Asset-Allokation, welche Bedeutung Geld für ihn hat, die Rolle von Dividenden, warum er neben Einzelaktien einige ETFs im Portfolio hat, welche Kennzahlen er achtet und auch welche Tools er nutzt. Vorab nochmal der Disclaimer, das Interview ist keine Anlageberatung und beinhaltet auch keine Aktienempfehlung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Markus. Auf geht's. Meine Leitung geht heute in den Süden zu meinem Hörer Markus. Mit ihm möchte ich über Investments, Berufsalltag und Ziele sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Markus. Schön, dass du da bist.
Hallo, auch herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich.
Ja, wir haben ja tatsächlich laut meiner E-Mails schon vor 3 Jahren miteinander zu tun gehabt. Da hast du nämlich mein Buch, was ich mit Ümit Merikler zusammengeschrieben habe, Soundtrack für Vermögenswerte, bestellt. Und jetzt haben wir uns auch noch auf der Invest in Stuttgart persönlich kennengelernt. Das heißt, du verfolgst jetzt den Finanzrocker-Podcast und den Finanzrocker-Blog schon eine ganze Weile, oder?
Ja, ich verfolge schon sehr lange, also ungefähr seit 2017. Da waren die ersten Podcasts, die ich angehört habe.
Und auf der Invest in Stuttgart, da haben wir ja, ich glaube, eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Das war früh morgens, als du da warst, ich glaube, kurz nach der Öffnung. Und dann haben wir uns über unsere Depots unterhalten. Was hat dich denn so an der Invest gereizt?
Grundsätzlich einfach mal wieder nach einer langen Zeit mal wieder dort zu sein, um mal wieder das einfach zu sehen, wie das ist, dort einfach das zu fühlen. Mhm. Diese Börsenumgebung und natürlich auch mit dem einen oder anderen sprechen zu können. Das hat mich natürlich auch gereizt.
Ja, haben dich die ganzen Marktschreier da nicht abgeschreckt?
Ehrlich gesagt nicht. Also für mich war eigentlich wichtig, sich mit Leuten auszutauschen. Das war eigentlich das wichtigste Ziel für mich.
Und das hast du dann auch gemacht und du hast dir wahrscheinlich auch Vorträge angehört.
Genau, ja, Vorträge angehört, viel mit Leuten gesprochen, genau. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, das ist ja die Hauptsache. Also die meisten, die das erste Mal auf die Invest kommen, du warst, glaube ich, schon mal vorher da, die sind dann völlig schockiert, weil da nur diese Marktschreier rumlaufen, so wie Mick Knauf und Konsorten. Und auch die Stände, die sind ja teilweise echt merkwürdig. Und ich fand, der interessanteste Stand war der von der Polizei, die dann über Betrugsfälle referiert hat.
Ja, also da ich ja schon etwas länger dabei bin und 2018 das letzte Mal dort war, waren diese marktschreierischen Stände, die kann ich eigentlich komplett ausblenden, ehrlich gesagt. Und das stört mich eigentlich gar nicht mehr. Deswegen habe ich mich auf das fokussiert, was ich machen wollte, mit Leuten zu reden. Genau, und das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht dann am Ende des Tages.
Okay. Möchtest du denn kurz erzählen, wie du dein Interesse für die Börse entwickelt hast? Weil das ist ja auch noch nicht ganz so lange, oder?
Genau, also ungefähr, also so konnte ich es noch eruieren, ungefähr Anfang 2017 bin ich auf eine Werbung gestoßen von einer Trading-App.
Okay.
Und die habe ich dann gedownloadet und dann habe ich mal probiert, bisschen hin und her zu traden, aber nicht mit echtem Geld. Und dann hatte ich da ja die ersten Erfahrungen einfach mit der Börse, mit Aktien, was ist das und so. Und dann hatte ich mir Gott sei Dank das Ziel gesetzt, erstmal versuchen mit diesem virtuellen Geld erfolgreich über 3-4 Monate erfolgreich zu traden. Ja. Also ich habe erstmal kein echtes Geld eingesetzt und da ich das aber nicht geschafft habe, nach 3-5 Monaten erfolgreich zu traden, habe ich auch da Gott sei Dank natürlich kein echtes Geld dann versenkt. Das war dann mein Vorteil und dann bin ich irgendwie dann auf dich gestoßen, ja, auf Finanzrocker und habe so dann eigentlich bin dann auf die richtige Bahn gekommen, in die ich halt ja, langfristig halt an der Börse investiere und nicht trade oder irgendwelche anderen Sachen mache dann.
Machst du das denn noch parallel, dass du ein bisschen auf Zockerwerte setzt oder bist du komplett davon weg?
Parallel mache ich ab und zu noch, spiele ich noch ein bisschen rum, aber mit ganz wenig. Also dann nehme ich mir Werte, die etwas stärker gefallen sind, wie Bayer oder so, spekuliere ich parallel damit. In Corona-Crash 2020 habe ich eine Öl-ETF gekauft. Das war ein Glücksgriff, muss man sagen. Da hatte ich ja dann wieder hohe Buchgewinne. Genau, aber Hauptsache, also das Hauptteil meines Depots, das geht wirklich in langfristige Geldanlagen.
Okay. Und du bist ja jetzt 27, bist selbstständig und Geschäftsführer eines Betriebs mit 10 Angestellten. Den hast du ja auch selbst mit aufgebaut. Wie kam es denn dazu?
Also grundsätzlich, meine Familie ist schon in der Branche schon sehr lange tätig und dann wurde mir das ja quasi dadurch in die Wiege gelegt, da in der Baubranche aktiv zu sein. Und dann haben wir halt in der Familie, mit der Familie dann halt diesen Betrieb dann zusammen aufgebaut.
Und das ist auch so das, was du machen wolltest?
Ja, das ist eigentlich schon immer das mein Ziel, was ich schon hatte. Also ich wollte schon von klein auf eigentlich immer, wie man so schön sagt, Baggerfahrer werden, ja, wie man sowas so kennt. Und das hat dann sich am Ende dann doch bewahrheitet, ja.
Okay. Und was machst du da jetzt genau? Also als Geschäftsführer bist du ja dann eher Generalist oder fährst du tatsächlich den Bagger?
Also ich bin schon Generalist, ich kann den Bagger fahren und teilweise muss ich auch noch den Bagger fahren. Also ich kann alles von beiden Welten. Ich kann Chef sein, so wie auch auf der Baustelle.
Okay, dafür hast du ja auch studiert, ne?
Ja, genau.
Ja. Was hast du studiert?
Ich habe Bauingenieur studiert.
Genau. Und war das für dich jetzt sehr hilfreich, mit dem Studium dann in den Job einzusteigen oder hättest du das gar nicht gebraucht?
Doch, also das war schon hilfreich, um einfach das Hintergrundwissen zu haben, was halt auf der Baustelle, was halt da los ist. Das war schon wichtig, ja.
Ja. Und als Geschäftsführer hast du natürlich auch immer mit Zahlen und mit Geld zu tun. Welche Bedeutung hat denn Geld für dich heute?
Grundsätzlich hat heute Geld für mich eine andere Bedeutung als vor ein paar Jahren noch. Dadurch, dass ich mich natürlich viel mehr damit auseinandergesetzt habe, ist für mich halt Geld eigentlich in dem Sinne wichtig geworden, dass ich halt mit dem Geld gewisse Sachen erfüllen kann, die ich mir halt wünsche. Ja, das ist halt für mich eigentlich das Wichtigste. Also grundsätzlich eigentlich ist es für mich halt ein Tauschmittel.
Ja.
So für mich das Wichtigste daraus.
Das heißt, du investierst dein Geld aber auch jetzt nicht nur an der Börse, so Frugalismus-Lifestyle, sondern du fliegst auch in Urlaub, fährst in Urlaub und gönnst dir auch ein paar Sachen.
Genau, also ich versuche da ein bisschen die Balance zu finden, dass ich nicht nur investiere oder spare, sondern dass ich auch konsumiere, auch in Urlaub fahre. Genau, weil man sollte halt auch noch im Jetzt leben, so wie es halt möglich ist, dass man halt von beiden Welten was mitnimmt.
Du warst, glaube ich, auch erst vor kurzem im Sommerurlaub, ne?
Genau, ich war vor kurzem erst in Kroatien.
Und hast dich gut erholt?
Ja.
Sehr gut. Wie sieht denn jetzt heute mit 27 deine Asset-Allokation aus?
Grundsätzlich habe ich ja fast mein ganzes Vermögen eigentlich in risikobehafteten Anlagen wie Aktien, ETFs, Edelmetalle, P2P-Kredite. Also 98% kann man sagen, ist eigentlich im risikobehafteten Portfolioanteil.
Wobei siehst du Gold nicht eher als risikoarm?
Ja, ehrlich gesagt nicht. Das gehört für mich schon risikobehafteten Anteil dazu, meinem Empfinden nach. Also alles, was halt, also Tagesgeld, das ist eher risikoloser Anteil, in Anführungsstrichen unter 100.000 risikolos, würde ich jetzt mal sagen. Und alles andere ist für mich halt, weil es halt auch, also Edelmetalle sind ja auch volatil, also hat es für mich auch ein Risiko und nicht weniger volatil als Aktien, also ähnlich volatil, dementsprechend ist für mich das gleich, ja.
Und du hast Tagesgeld jetzt eben angesprochen, das nutzt du aber auch für dich, aber zu einem kleinen Prozentteil, wahrscheinlich nur die Rücklage, oder?
Genau, also eigentlich nur der Notgroschen. Ich habe jetzt im Portfolio keine Cashquote, ich habe nur einen normalen Notgroschen für normale Ausgaben. Genau, der ist natürlich ein bisschen größer, weil ich selbstständig bin, ein bisschen größer als bei anderen, aber das ist natürlich auch nötig aufgrund der Selbstständigkeit.
Ja, das heißt, normalerweise spricht man ja immer von 3 bis 6 Monatsgehältern. Bei der Selbstständigkeit, da ist man dann eher bei 10 bis 12, richtig?
12 Monate, genau.
Ja.
Genau, 12 Monate.
Ja, und gerade in den Zeiten wie heute, wo Inflation und Zinsen und sonstige Herausforderungen dann auf einen zukommen, da ist es dann schon Gold wert, wenn man tatsächlich auch so einen großen Puffer hat.
Genau, genau, es ist auf jeden Fall wichtig. Mir ist es immer wichtig, auch Cash zu haben. Also, dass ich einfach ruhiger schlafen kann. Und da auch wenn wir jetzt halt 9% Inflation haben, ist mir das eigentlich ehrlich gesagt egal, weil das ist meine Cashquote und die ist für schlechte Zeiten da. Genau, da so nach dem Motto Cash is King, da sehe ich das halt so, weil ich brauche es auch in der Firma, braucht man auch Cashquoten, Rücklagen und das habe ich privat auch und das zahlt sich immer wieder aus und deswegen bin ich auf jeden Fall ein Fan davon, auch ein bisschen Cash zu haben.
Du hast ja, ich glaube, knapp 70% in Aktien investiert. Worauf achtest du bei deinen Aktieninvestments am meisten?
Am meisten achte ich eigentlich, dass die etablierte Unternehmen sind, dass die über einen längeren Zeitraum steigende Gewinne, steigende Umsätze, stabile Margen haben. Also es sind auf jeden Fall Qualitätstitel. Also ich suche wirklich Qualitätstitel raus, da lege ich sehr viel Wert dran. Und ich lasse mir auch da viel Zeit. Also ich tue nicht heute was analysieren und morgen kaufen, sondern da gehen Wochen oder sogar Monate gehen da ins Land, bis ich mich dann mal für die eine oder andere Aktie entscheide.
Okay, und wie gehst du da vor? Stellst du da die Kennzahlen gegenüber? Machst du eine Chancen-Risiken-Auswertung oder wie machst du das?
Also ich versuche so gut wie es geht eine Analyse zu machen. Also die Basis ist eigentlich der Aktienfinder. Da screen ich halt und wenn ich dann interessante Unternehmen finde, dann nehme ich mir das halt dieses Unternehmen dann raus, schaue mir das Unternehmen an, vergleiche die Kennzahlen, schaue den Geschäftsbericht an. Also ich schaue eigentlich ja fast alles an, was ich finden kann, schaue mir die Aktionärsquote, das Management. Also ich betreibe da schon sehr viel Aufwand, um mich in einzelne Aktien dann einzulesen.
Das heißt, wie lange brauchst du ungefähr jetzt mal auf Stundenbasis, um dich für eine Aktie zu entscheiden?
Also die effektive Analyse, wenn ich wirklich am PC sitze und Recherchen betreibe, das sind ungefähr, wenn man alles zusammensetzt, würde ich mal sagen, 8 bis 12 Stunden brauche ich schon. Aber die Vorauswahl müsste man ja eigentlich auch noch dazu nehmen, da ich ja schon mehrere Wochen vorher oder mir überlege, welche Aktie interessant sein könnte, weil ich ja nicht jede Aktie analysieren kann, ist es auch ein langer Vorprozess, dass ich mich überhaupt mal entscheide, dann Aktien näher zu analysieren. Sobald ich halt ein schlechtes Gefühl habe oder schlechtes Bauchgefühl oder mir die Ausschüttungsquote zu hoch ist, wie auch immer, dann wird schon nicht mehr analysiert. Also der Gesamteindruck komplett muss halt bei mir einfach passen. Also, aber grundsätzlich nur von Analyse dauert es ungefähr 8 bis 12 Stunden, wo ich am PC sitze und dann alles zusammenfüge, den Geschäftsbericht anschaue und das tue ich dann alles zusammen in eine Excel-Tabelle mit dann teilweise auch eine Word-Tabelle, füge ich dann alles zusammen und mache dann sowas wie SWOT-Analysen, vergleiche dann die Kennzahlen, die operative Margen mit der Konkurrenz. Genau solche Sachen mache ich dann dort.
Gibt es eine Kennzahl, auf die du besonders stark achtest?
Also wichtig für mich ist normalerweise die operative Marge. Return on Capital ist für mich auch wichtig. Aber ich habe mehrere, also fünf Stück mindestens. Also natürlich Umsatzwachstum, Gewinnwachstum ist für mich auch wichtig. Also ich sage mal Standardkennzahlen, auf die lege ich Wert. Ich habe jetzt nicht eine einzelne, wo ich sage, die ist total wichtig. Also man kann sich schon orientieren an Aktien MAG zum Beispiel, die haben da so einen Score. Die schauen auch auf Return on Capital oder so zum Beispiel oder an irgendwelche anderen Qualitätsscores wie Piotrowski Score zum Beispiel. Da schaue ich natürlich auch drauf.
Ja, da gibt es natürlich immer so ein paar Herausforderungen, gerade mit dem Piotrowski-Score. Da gab es, glaube ich, vor Jahren mal den Fall, dass Covestro ganz vorne war mit einem hohen Piotrowski-Score und das Unternehmen ist aber nur gefallen und ist nach wie vor auch nur am Fallen, jetzt aus anderen Gründen. Aber deswegen sollte man sich nie auf solche Kennzahlen alleine verlassen, sondern immer nur als Teil des Ganzen.
Genau, so sehe ich es auch. Also ich habe, das ist immer nur ein Teil des Ganzen. Also ja. Piotrowski-Score, operative Marge, wie auch immer, genau, es sind nur Teile. Da bilde ich dann eine Tabelle dann, stelle die alle gegenüber, vergleiche zur Konkurrenz und dann kann ich das ganz schön vergleichen.
Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal erklären, was der Piotrowski-Score ist. Kannst du das machen oder soll ich das machen?
Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, es ist halt eine Zusammenstellung von verschiedenen Kennzahlen, aber genau welche Kennzahlen da jetzt drin sind, sind ja 10 verschiedene oder so.
Ja, ich kann es ganz kurz mal sagen. Also der Piotrowski F-Score, um das mal nochmal so ein bisschen zu erläutern für diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine Zahl zwischen 0 bis 9, um eben die finanzielle Stärke von einem Unternehmen zu bestimmen. Und die Skala reicht eben von 0, also sehr schwach, bis 9, das ist sehr stark. Und Covestro war, glaube ich, in dem Beispiel vor ein paar Jahren dann bei 9 und eben sehr, sehr stark. Und benannt wurde dieses Verfahren eben von einem Professor für Rechnungswesen von der Uni Stanford namens Joseph Piotrowski vor einigen Jahren.
Genau, und der Score schwankt ja auch, also er ist ja nicht immer gleich. Und deswegen kann man halt nicht nur auf ihn Acht geben, sondern da ich ja die Aktie noch über einen längeren Zeitraum beobachte und immer halbjährlich auch meine Aktie nochmal checke, also nochmal anschaue, habe ich schon aus der Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren gesehen, dass halt einfach diese Scores auch mal ganz gut sein können in bestimmten Marktphasen und dann natürlich ein ganz anderes Bild dann natürlich dargestellt wird, als es vielleicht zur Analyse war.
Ja, genau. Und wir haben ja auf der Invest schon über dein Portfolio gesprochen und ich war wirklich erstaunt, wie viel Überschneidung wir in unseren Portfolios haben. Also die Überschneidungsquote, die ist sehr, sehr hoch. Es gibt ein paar Werte, die hätte ich jetzt nicht im Depot gehabt. Einer davon ist aber einer, den ich in den USA besucht habe und auch richtig gut fand. Das war nämlich Texas Roadhouse. Wie kommt man denn auf so einen Wert fürs Portfolio?
Also grundsätzlich wieder der Aktienfinder. Ohne den Aktienfinder hätte ich sie wahrscheinlich nicht entdeckt. da ich schaue halt drauf, mir gefallen halt eher Aktien, die noch etwas kleiner sind, also Mid-Cap-Bereich. Gut, Texas Roadhouse ist, je nachdem, wie man es definiert, kann auch schon noch ein Small-Cap sein, je nachdem. Ich mag halt eher diese kleineren Unternehmen, die halt noch, meiner Meinung nach, noch Wachstum vor sich haben. Ja, und bin halt nicht diese Large-Caps, Mega-Caps, bin jetzt nicht so der Fan davon. Deswegen schaue ich halt eher noch in der zweiten, dritten Reihe mal nach, weil für mich ein Unternehmen braucht Wachstum, Wachstumsmöglichkeiten. Ohne Wachstum, ohne dass sie in einem Markt aktiv sind, der kein Wachstum mehr gibt, können sie nicht mehr wachsen. Keine steigenden Gewinne, keine steigenden Umsätze. Deswegen schaue ich halt da drauf, eher, dass ich halt mit im Mid-Cap-Bereich investiere, also zum Beispiel MDAX zum Beispiel in Deutschland, das sind eher für mich die Werte, die ich interessant finde, weil die Werte, die im MDAX sind, sind vielleicht irgendwann mal im DAX oder wenn man schaut, die 10 größten Unternehmen 2000 sind andere als heute, die wurden abgelöst von anderen Unternehmen, deswegen schaue ich eher noch auf etwas mittlere, kleinere Unternehmen, wo ich einfach mehr Chancen sehe.
Und Texas Roadhouse ist halt eine Steakhouse-Kette, das muss man dazu sagen. Und die ist sehr beliebt. Also es gibt in Texas zwei, die sind meistens auch direkt nebeneinander, Texas Roadhouse und Longhorn Steakhouse. Und das Spannende da ist, ich wollte ja in das Texas Roadhouse auch reingehen und dann musst du dich da anmelden mit deiner Telefonnummer und dann hast du eine Warteliste. Ich glaube, die lag zwischen 45 Minuten und 90 Minuten. Und da habe ich gesagt, nee, so lange warte ich nicht, da gehe ich lieber zur Konkurrenz. Aber daran sieht man eben, dass diese Roadhouses sehr, sehr gefragt sind und das Essen ist echt mega lecker. Also so ein gutes Steak wie in Texas habe ich nirgendwo sonst gegessen.
Ist auf jeden Fall interessant zu hören. Ich war noch nie in den USA, konnte es mir deshalb noch nicht anschauen. Aber damals haben die Zahlen einfach überzeugt und ich habe da Potenzial gesehen.
Ja.
Genau, in Texas Roadhouse damals. Ja, ja. Und heute auch noch natürlich. Klar, gibt es immer noch für mich Unternehmen mit viel Potenzial.
Ja, du hast Tractor Supply auch in deinem Portfolio. Wie bist du denn darauf gekommen?
Tractor Supply, genau, da bin ich auch wieder durch den Aktienfinder drauf gekommen. Ich habe gesucht eine Einzelhandelskette und viele Home Depot und ist ja auch bekannt. Ich habe halt noch eine Einzelhandelskette gesucht, die jetzt halt, etwas anders macht, einfach ein bisschen anders ist und noch etwas kleiner ist. Und dann war Texas Roadhouse dann so meine Wahl, da hat einfach sehr viel gepasst von den Kennzahlen her, von der Entwicklung her. Und ich sehe es halt einfach auch als Burggrabenunternehmen, weil halt die sind auf dem Land, ist zugeschnitten für die ländliche Bevölkerung. Da kann man ja so gut wie alles kaufen, von der Waffe bis zum Huhn. Ja, also das hat man auch ziemlich, also man hat auch ziemlich gut da herausgefunden im Geschäftsbericht, was sie wirklich machen. Also die Präsentationen, Geschäftsberichte sind da wirklich gut auch dargestellt, dass man wirklich auch versteht, was machen die wirklich. Also man muss jetzt nicht vor Ort gewesen sein. Und dann habe ich da eben, ja, meiner Meinung nach, das finde ich einfach ein gutes, interessantes Geschäftsmodell.
Ja, und was man dazu sagen muss, das habe ich mit Clemens von Dividend Post ja auch schon ausführlicher erläutert, gerade auch Tractor Supply, die haben ja auch ganz viele Mitglieder und über diese Mitglieder haben sie natürlich auch immer eine immense Reichweite. Das ist ja ähnlich wie bei Costco, da gibt es ja auch diese Mitgliedskarten. Genau. Und Costco ist jetzt gerade in Zeiten der Inflation halt die Supermarktkette in den USA, die am besten läuft, weil die Preise stimmen, weil die diese Großverbraucherpreise haben und die Mitgliedsbeiträge und sie können anders planen als jetzt zum Beispiel eine Walmart, die dann teilweise halbleere Regale dann hat.
Also da sehe ich auch Tractor Supply in dem Bereich, weil halt eben auf Land gibt es halt nicht daneben noch was anderes, sondern eher halt meistens Tractor Supply alleine und die Leute müssen da quasi, also theoretisch dort einkaufen. Deswegen sehe ich das auch so mit einer großen Marktmacht und ähnlich wie andere Unternehmen, genau, wie Costco zum Beispiel.
Welche Aktie ist am größten bei dir im Portfolio?
Ja, Apple ist am größten in meinem Portfolio. Es beißt sich jetzt ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, dass ich eher nicht so in Large Caps investiere, aber das war halt einer der Anfangsinvestitionen. Natürlich mache ich auch mal Ausnahmen, aber Apple ist natürlich auch sehr gut gelaufen in letzter Zeit und in den letzten Jahren. Deswegen ist die natürlich sehr stark angestiegen in meinem Portfolio. Aber man wandelt sich auch mit der Zeit. Am Anfang habe ich wie jeder einfach in Facebook rein und irgendwas gekauft. Davon bin ich halt dann abgekommen. Und man wandelt sich natürlich auch mit der Zeit. Man investiert dann irgendwie anders, investiert dann natürlich an andere Werte rein, die man vielleicht heute so nicht mehr investieren würde. Aber Apple ist für mich schon ein Unternehmen, wo ich sehr große Zukunft sehe. Also da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial, auch wenn sie schon so groß sind.
Ist bei mir genauso. Also Apple ist über die letzten Jahre so gut gelaufen, dass es die zweitgrößte Position nach CVS in meinem Portfolio ist. Und ich habe nicht nachgekauft. Also ich habe seit Jahren die gleiche Anzahl an Aktien. Die wurden aber mehr durch die Aktiensplits und dementsprechend lasse ich die Gewinne einfach laufen. Und ich glaube, Apple ist auch ein Unternehmen, das ich einfach die nächsten Jahre auch absolut als große Position in meinem Depot sehe.
Ich denke auch, also das wird wahrscheinlich aufgespaltet werden. Irgendwann schätze ich mal, in irgendwas eventuell aufgespaltet werden. Ähnlich wie bei anderen, wie bei Amazon oder so. Aber ich glaube trotzdem, dass die einzelnen Teile dann trotzdem noch gut weiterlaufen werden. Also wir werden wahrscheinlich nicht mehr die Performance sehen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich denke, im Markt wird man mit Apple noch mitschwimmen können, mit einer Marktrendite.
Ja, also der Handymarkt ist ja relativ gesättigt, aber sie gucken ja nach links und rechts. Und wer weiß, was da mit dem Auto noch kommt, ob es kommt, wie es kommt. Jetzt haben sie ja erstmal diese VR-Brille fürs Metaverse. Und das sind halt so Zweige, wo man dann erstmal abwarten muss, wie es sich entwickelt.
Genau, Metaverse ist auch ein interessantes Thema. Da denke ich auch, dass Apple dort bestimmt auch dort mitspielen könnte. Ist auf jeden Fall ein großer Markt.
Ja. Hast du denn eine bestimmte Branchen- und Länderaufteilung in deinem Portfolio?
Ja, die habe ich tatsächlicherweise. Also ich versuche etwas Technologie und Gesundheit etwas überzugewichten, weil ich da für die Zukunft Potenzial sehe. Und andere Bereiche wie Rohstoffe, Energie zum Beispiel, ist für mich zu zyklisch. Da investiere ich nur in kleinen Teilen rein. Da muss ich auch sagen, da finde ich auch nicht die Aktien. Also da tue ich mich auch schwer, Aktien zu finden. Weil wenn halt die Umsätze schwanken und die Ausschüttungsquoten hoch sind, dann tue ich mich da auch schwer, was Vernünftiges zu finden. Deswegen hat sich das auch so irgendwo ergeben. Das von den Branchen her, also ich versuche schon in jeder Branche irgendwo aktiv zu sein, aber es gibt halt Rohstoffe, Energie, die sind halt nur weniger vertreten mit zum Beispiel 4% oder so vom Depot und Technologie dann halt mit 12-15% zum Beispiel. Aber ich investiere natürlich auch in Industrie und in alle Branchen tue ich schon investieren, aber mit etwas einem kleinen Fokus. Genau, und länderspezifisch habe ich schon von Anfang an gesagt, jetzt kann man sagen, das war vielleicht gut, Aber ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich nicht in China oder Russland investieren möchte, weil das für mich Länder sind, da wo ich mich nicht sicher fühle. China kann man ja nicht direkt investieren, nur über ADRs zum Beispiel. Oder
ja,
damals
über
war es
Hongkong
so,
kannst du auch
okay, oder
investieren.
in Hongkong, ja. Aber das sind für mich Länder, da fühle ich mich einfach nicht sicher. Ich bekomme nicht so die Informationen meiner Meinung nach. Und deswegen schließe ich die komplett aus. Also beim Screenen tue ich die auch wegmachen. Also die kommen gar nicht rein, wenn ich nach Aktien screene. Also die tue ich komplett ausblenden. Jetzt im Nachhinein war das ganz gut bezüglich Russland, aber wird sich bei mir in Zukunft wahrscheinlich auch nicht ändern. Wenn dann über einen ETF, da würde ich schon in China zum Beispiel investieren. Der ist im Emerging Markets drin, habe ich ja auch im Depot. Genau, aber direkte Einzelinvestments sind für mich, ja, ehrlich gesagt, auch obwohl ich in Einzelaktien investiere, dann doch noch zu riskant.
Ich habe gesehen, du hast eine Samsung in deinem Portfolio und eine Nissan Chemical. Und das sind ja auch asiatische Werte, aber da hast du dich auch ausführlich dann mit den Positionen und Unternehmen auseinandergesetzt.
Genau, ja. Also ich versuche schon immer, das, was ich mir so zurechtlege oder was ich mir vorgenommen habe, das auch so umzusetzen. Also ich habe schon irgendwo Regeln, die ich aufgestellt habe. Und die Regeln sind halt einfach, ich muss halt, bevor ich investiere, die Aktie halt analysiert haben. Und deswegen habe ich alle Aktien, die in meinem Depot sind, natürlich auch analysiert. Da bin ich schon sehr eisern. Und Samsung und Nissan Chemical habe ich auf jeden Fall analysiert. Und einmal Südkorea, einmal Japan sind beides für mich auch interessante Märkte. Und deswegen investiere ich auch gern mal in Asien außerhalb Chinas.
Ich habe ja jetzt schon oft den Alexander von Rente mit Dividende im Interview gehabt und der geht ja durchaus anders an die Wertauswahl ran. In erster Linie spielt da das Thema Dividenden für ihn eine Rolle. Welche Rolle spielen Dividenden für dich?
Auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also Alexander ist auch weiterhin Vorbild von mir. Ich finde es klasse, was er macht an sich. Ich finde auch seine Seite super. Und Dividenden spielen für mich eine wichtige Rolle, um mir halt ein zweites Einkommen aufzubauen. Aufgrund der Selbstständigkeit möchte ich halt noch, ja, einfach neben der Selbstständigkeit noch ein Einkommen haben. Und das versuche ich halt, auch wenn ich jetzt schon jung bin, oder auch wenn ich jetzt noch jung bin, versuche ich jetzt auch schon ein zusätzliches Einkommen aufzubauen, das regelmäßig halt reinkommt. Genau, und das ist schon wichtig für mich. Also ich habe alle Investments, die ich tätige, sind dividendenorientiert. Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht in Aktien investieren, die keine Dividende zahlen, wie in Amazon zum Beispiel. Das kommt für mich nicht ins Depot, weil es eben keine Dividende zahlt. Was für mich aber etwas unterscheidet zum Alexander, ist halt, dass ich halt eher noch aufs Wachstum Wert lege, aufs Dividendenwachstum und ich jetzt nicht auf die Dividendenhöhe schaue. Dafür habe ich dann andere Sachen im Depot, um das ein bisschen dann auszugleichen. Wie zum Beispiel Dividenden-ETFs, da versuche ich halt dann etwas das aufzufangen, dass ich halt nicht nur in Aktien investiere, die zum Beispiel T. Rowe Price, die niedrige oder was ist ganz niedrig, zum Beispiel Spirax Sarco, was ich noch im Depot habe, hat auch nicht so viel Ausschüttung, oder Visa zum Beispiel ist halt auch wieder ein großer Wert, aber hat auch nicht so viel Ausschüttungsquote, auch nicht so eine hohe Dividendenrendite. Deswegen versuche ich mit den ETFs da ein bisschen entgegenzusteuern, um schon noch ein bisschen mehr Cashflow zu bekommen, weil Dividenden machen Spaß. Es ist schön zu sehen, wenn Dividenden reinkommen. Deswegen, das tue ich dann halt diese, ja, wie soll man es beschreiben, diesen Spaß an den Dividenden versuche ich halt dann mit diesen Dividenden-ETFs zu decken.
Aber jetzt muss ich tatsächlich nochmal eine Rückfrage stellen, weil da unterscheiden wir uns ja doch ganz deutlich, weil ich habe ja auch Wachstumsunternehmen mit einer sehr geringen Dividendenrendite mit drin. Ich habe eine Alphabet, ich habe eine Amazon im Portfolio und würde die auch nie rausschmeißen. Also gerade eine Alphabet, die ist ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Aber wenn wir jetzt so Beispiele nehmen wie Costco oder Danaher, das sind ja sehr, sehr qualitativ hochwertige Aktien und Unternehmen, aber die schütten halt sehr, sehr wenig aus und die Wachstumsrate bei den Dividenden ist auch nicht hoch. Da würdest du von vornherein nicht investieren, oder?
Also doch schon. Also ich habe ja auch in Visa investiert, aber daher würde ich schon auch investieren. Also für mich ist halt wichtig, dass auch das Gesamtkonzept dann stimmt. Okay, daher ist eine gute Aktie, ganz klar. Und wenn sie halt, sollte halt schon eine Dividende zahlen. Aber sobald die Aktie halt, also sobald die halt wirklich gut ist und eine Qualitätsaktie ist, dann investiere ich auch mal eine Aktie, die natürlich geringe Dividenden ausschüttet.
Okay. Lass uns mal über deine Dividendensteigerung sprechen. Du hast, glaube ich, von Januar bis Mai schon so viel Dividende erhalten wie im ganzen Jahr 2020. Und das heißt, die Dividendensteigerung, das geht ordentlich voran bei dir.
Genau, also überraschenderweise, ja, hätte ich von Anfang an auch nicht so erwartet, dass es so stark sich steigert, wenn man legt, vor 3-4 Jahren, mit wie viel ich da angefangen habe, jetzt hat dann schon im ersten halben Jahr das zu haben, was im letzten Jahr dann ich bekommen habe, trotz Corona, trotz irgendwelchen Krisen, ist es natürlich schon erstaunlich, was es ausmacht, wenn man langfristig dabei bleibt, jeden Monat wirklich spart, egal was ist, jeden Monat einfach die Sparrate reinsteckt, dann entwickelt sich langfristig wirklich ein guter Dividendenstrom.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn du dir deine persönliche Dividendenrendite jetzt bei den einzelnen Werten anschaust, die wird ja auch immer höher. Und ich finde, das macht am meisten Spaß, wenn du dann so einen Wert über 5-6 Jahre oder noch länger im Portfolio hast und du hast eine zweistellige Dividendenrendite, dann macht das natürlich umso mehr Spaß.
Da spekuliere ich natürlich auch drauf, dass dann in Zukunft meine Aktien, die noch jetzt eine geringe Dividende ausschütten, dass die natürlich irgendwann später eine viel, viel höhere Dividende ausschütten, dass da meine persönliche Dividendenrendite hoch ist, so hoch wie es geht natürlich. Deswegen versuche ich eher in diese Dividendenwachstumsrichtung zu investieren, weil ich halt eben noch einen langen Anlagehorizont habe.
Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den man gar nicht oft genug verweisen kann. Also ich habe ja letztens in einem Video mit Clemens über Werkzeugaktien gesprochen und beispielsweise Fastenal hat bei mir jetzt in 5 Jahren eine persönliche Dividendenrendite von über 11% und das kann sich echt sehen lassen.
Ja, also da kann mit der Zeit können schon ordentliche Dividendenrenditen entstehen, ja, persönliche.
Ja, wie viel sparst du denn im Monat? Nutzt du dafür dann Sparpläne oder wie gehst du davor?
Also ich spare im Monat so ungefähr ca. 2000 Euro. Das kann ich eigentlich auch immer einhalten. Da bin ich auch, also ich zahle mich am Anfang des Monats als erstes. Ja, erstmal, wenn das Gehalt kommt, geht erstmal das Geld auf die Depots. Also die 2000 Euro immer fest auf die Depots, dass das schon mal weg ist, dann kann ich es nicht mehr ausgeben. Und da ungefähr die Hälfte investiere ich dann über Sparpläne dann in meine Aktien, versuche da so breit wie es geht immer in die einzelnen Aktien reinzugehen. Die andere Hälfte investiere ich dann je nach Marktlage mal in die eine Aktie, mal in den einen ETF, schaue dann da wieder mir natürlich die Aktien an, was finde ich gerade interessant, was ist für mich jetzt gerade oder was finde ich jetzt gerade gut zu kaufen. Beispielsweise im Corona-Crash habe ich halt dann Aktien gekauft wie Encavis oder so, wo ich einfach gesehen habe, die waren für mich fair bewertet oder unterbewertet. Schaue ich dann in Aktienfinder rein, schaue mir dann die durchschnittlichen KGVs an, KOVs, also Durchschnitts-KOV zum Beispiel, schaue ich mir dann an, KGV, und dann treffe ich anhand dieser Daten dann Entscheidungen. Also ich kaufe gerne eine Aktie fair, also wenn die Aktie mal gefallen ist und fair bewertet ist und die in meinem Depot ist, dann kaufe ich die gerne nach. Oder auch mal ETFs. Da kann ich natürlich jetzt nicht im Aktienfinder screenen, aber bei einzelnen Aktien kann man das ganz gut machen.
Ja, ich mache es genauso und schaue bei den Nachkäufen dann auch immer, dass es möglichst günstig bewertet ist, wenn ich dann nachkaufe und über die Jahre macht sich das dann auch bemerkbar. Aber investierst du über Sparpläne in Einzelaktien oder gar nicht?
Doch, also ich investiere über Sparpläne auch in Einzelaktien, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich mal in Einzelaktien nicht mehr investiere, dann und ich habe ja einen langen Horizont und ich weiß ja, ich werde ungefähr in 20, 30 Jahren wahrscheinlich so viel sparen, dann weiß ich, okay, heute habe ich so viel in diese Aktie investiert, ich werde noch 20 Jahre wahrscheinlich in diese Aktie investieren. Das heißt, für mich macht es keinen Sinn, jetzt zu stoppen und zu sagen, nein, ich habe irgendwie eine Summe erreicht, da investiere ich nicht mehr rein. Ich habe für mich ein Ziel, was ich pro Aktie investieren möchte und dann versuche ich, dieses Ziel zu erreichen, indem ich halt monatlich, also über Sparpläne, weiter investiere. Ich mache aber dann einen Unterschied, zum Beispiel bei Aktien, die jetzt hoch bewertet sind, wie Rollins, die ein hohes KGV haben. Ich will ja trotzdem irgendwo beteiligt sein und trotzdem investiert sein. Deswegen mache ich da Sparpläne, kleine Sparpläne, niedrige Sparpläne und kaufe die eher nicht nach, sondern investiere halt über Sparpläne dort rein. Also alle Aktien, die teuer sind, jetzt aktuell für mich teuer sind, wie Rollins oder Apple zum Beispiel, investiere ich mit einem Sparplan. Aktien, die für mich fair bewertet sind oder leicht überbewertet, fair bewertet ist ja sehr selten, findet man nicht so oft. Wenn man eine fair bewertete Aktie findet, dann sollte man auf jeden Fall zuschlagen, meiner Meinung nach. Und dann versuche ich über Nachkäufe eher in diese fair bewerteten Aktien dann zu reinzugehen und Sparpläne eher über Aktien, die etwas teurer sind. Genau so handhabe ich das ungefähr.
Ja, das deckt sich auch mit meiner Vorgehensweise. Wie sieht's denn bei den Depots bei dir aus? Hast du mehrere oder hast du nur ein großes?
Genau, also mit der Zeit ist es gewachsen. Mhm. Angefangen habe ich eigentlich mit OnVista, bin dann irgendwann zu InGediva gegangen und dann hat sich das irgendwie aufgeteilt. Dann bin ich irgendwie dann doch nochmal zur Consorsbank gegangen, weil damals gab es dann dort mehr Sparpläne, anderes Sparplanangebot, da muss ich das splitten. Ja, und in letzter Zeit dann ist Trade Republic hinzugekommen, weil das auch attraktiv ist bezüglich den Kosten, Sparpläne oder Einmalkäufe. Bei Trade Republic mache ich immer meine Einmalkäufe. Genau, und seit neuestem bin ich noch bei CapTrader, um eventuell noch um andere Produkte wie CEFs zum Beispiel dann über CapTrader zu beziehen.
Mhm. Wie bist du auf das Thema Closed End Funds gestoßen?
Durch Luis Patzos. Durch Luis Patzos, Anton Knöppel, durch die beiden bin ich auf CEFs gestoßen und finde ich eine interessante Anlagestrategie, um weiterhin zu investieren und um natürlich auch hohe Dividenden einzufahren. Das finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Ist in Deutschland nicht so verbreitet oder in Europa allgemein und wird auch ein bisschen unterschätzt, meiner Meinung nach. Dieser Bereich ist ja in Nordamerika sehr beliebt. Und auch wenn ich noch jung bin, finde ich es trotzdem interessant. Also ich möchte jetzt nicht mega viel jetzt investieren. Ein bisschen was, um einfach mal da reinzukommen. Mhm. Genau, ich bin ja auch nicht die Person, die sagt, nein, ich investiere jetzt nur in thesaurierende ETFs, sondern weil ich möchte halt nicht mit 50 oder zur Rente halt umschichten, sondern ich möchte halt jetzt schon halt diese Ausschüttung haben, dass ich halt auch weiß, wo stehe ich heute. Ich weiß heute, ich habe so viel Dividende bekommen. Ich weiß heute, ich stehe da. Muss ich noch mehr sparen? Muss ich nicht mehr sparen? Wenn ich dann irgendwann 65 bin und in Rente gehe, da weiß ich ganz genau, wie viel bekomme ich pro Monat. Und ich weiß auch 10 Jahre vorher schon, muss ich jetzt noch Gas geben? Muss ich jetzt noch mehr investieren, um mein Ziel zu erreichen? Und da finde ich, da denken halt viele nicht drüber nach, was halt in Zukunft ist. Und ich versuche halt auch immer, langfristig zu denken. Also ich denke halt heute schon, wie weit möchte ich mein Portfolio ausbauen? Wie soll das auch zur Rente dann ausschauen? Deswegen versuche ich heute natürlich auch schon Teile davon heute so umzusetzen. Also viele investieren halt nur jetzt und achten halt nicht auf die lange Zeit, die man noch spät investiert. Mhm. Und deswegen bezüglich nochmal den einzelnen Aktien, ich weiß, okay, ich spare so und so viel im Monat, ich weiß, ich kann in 10 Jahren so und so viel schaffen, dann weiß ich, okay, meinetwegen, ich schaffe es in 20 Jahren, dass ich in jede Aktie zum Beispiel 5.000 Euro investiert habe. Und wenn ich heute 1.000 Euro investiert habe, dann weiß ich, okay, ich muss noch 4.000 investieren, warum soll ich dann heute zum Beispiel aufhören, da zu investieren? Weil ich für mich festgelegt habe, 1.000 Euro ist vielleicht irgendwie, das finde ich viel oder so. Aber deswegen muss man halt immer langfristig denken und sich dann überlegen, okay, ich investiere noch viel mehr. Also muss man auch dann seine Strategie so anpassen. Deswegen habe ich jetzt auch schon CEFs im Depot, um einfach auch das schon zu lernen. Wie ist das? Funktioniert das überhaupt? Wie sind die Ausschüttungen da? Genau, also minimaler Anteil, 5% vom Depot, mehr soll es nicht sein, aber einfach, um da mal reinzukommen.
Sehr gut. Das heißt, du hast das Buch von den beiden auch gelesen?
Genau, ja, ich habe das Buch gelesen. Vom Luis Patzos auch die ersten zwei, also Bargeld statt Buchgewinn und Anlage in REITs habe ich auch gelesen, genau.
Ja, die waren ja beide auch bei mir schon im Podcast zu Gast, Luis sogar schon zweimal. Und mit Anton habe ich ja auch noch Videos gemacht darüber hinaus. Also ich finde das Thema auch interessant, möchte dem aber jetzt auch nicht so viel Raum geben in meinem Portfolio. Aber wie du schon sagst, einfach mal schauen, wie das funktioniert und dann auch mal zu schauen, wie das dann auch mit den Ausschüttungen funktioniert und ob man da dann nicht tatsächlich dann gerade in der Selbstständigkeit, das betrifft dich ja dann auch, schlechte Monate dann überbrücken kann.
Genau.
Ja. Wie sieht's mit Kryptowährungen bei dir aus? Bist du da auch investiert?
Habe ich tatsächlicherweise auch, nur im ganz kleinen Teil, also langfristig strebe ich an 1-2% vom Depotvermögen, halte ich für ganz, ganz in Ordnung. Mhm. Und da bin ich halt in die größten Werte halt investiert, Bitcoin, Ripple, Ethereum, sowas in die größten versuche ich zu investieren, weil meiner Meinung nach, die haben sich etabliert am Markt. Es gibt ja irgendwie 10.000 oder so. Ich bin jetzt nicht einer, der irgendein Coin kauft, den keiner kennt, sondern da versuche ich halt eher schon auf die Etablierten zu gehen, weil wenn sich welche durchsetzt oder wenn sich das durchsetzen sollte, dann halt meiner Meinung nach die Großen wie Bitcoin oder Ripple oder Ethereum.
Ja, muss man halt abwarten, aber auch hier mit einer kleinen Beimischung halte ich das auch und keiner weiß halt, wie es da weitergeht und Ich habe keine Lust, mein sauer verdientes Geld da zu verzocken und zu spekulieren, aber ich möchte halt auch nicht von vornherein sagen, nee, das ist nichts, sondern ich versuche wenigstens da dann auch mitreden zu können.
Genau, so halte ich es auch. Ähnlich wie mit P2P-Krediten, da bin ich auch nur in einem kleinen Teil investiert. Ich weiß noch, die Zeiten 2018, da war das irgendwie, ja, da jeder, der da an die Börse gegangen ist, da war für die Leute normal, in P2P zu investieren. Heute sprechen nur noch ganz wenige davon. Deswegen versuche ich das auch ziemlich klein zu halten, bin da noch dabei. Da habe ich halt nur noch Bondora Go and Grow. Genau, aber ist halt so ein, wie ähnlich wie Crypto, ist halt so nebenbei noch geringe Prozentzahl am Depot, um da einfach noch ein bisschen dabei zu sein, aber jetzt ohne großen Fokus darauf.
Also bei mir macht P2P nach wie vor noch einen signifikanten Anteil meines Portfolios aus, also über 5%. Aber es wird auch über die Jahre immer kleiner und gerade dadurch, dass sich einige Plattformen dann jetzt ausgeschossen haben, einfach durch eine schlechte Performance oder schlechte Entscheidung, wie jetzt beispielsweise Mintos, wird es dann auch immer kleiner. Und also der nach wie vor größte Teil liegt auch bei mir, bei Bondora Go & Grow. Aber auch hier hast du natürlich jetzt die Herausforderung, dass der Zinssatz ist ja niedriger als die momentane Inflation. Und das Risiko ist halt trotzdem noch enorm hoch. Und von daher muss man sich halt die Frage stellen, ob es dann noch sinnvoll ist oder nicht. Da gibt es ein Video vom Sparkojoten, der dann komplett rausgegangen ist, weil der Schweizer Franken halt auch so stark geworden ist und er eigentlich auf dem Papier immer Minus macht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ich hab's gesehen, ja.
Und ja, das war natürlich auch so ein Denkanreiz, sich darüber mal Gedanken zu machen, bei der hohen Inflation, ob das Risiko bei den P2P-Plattformen nicht doch sehr hoch ist.
Also ich kann halt da auch das Risiko nicht einschätzen. Also ich selbst kann es nicht einschätzen, weil ich investiere halt, also ich finde es halt gut, in Sachen zu investieren, die etabliert sind, wie Aktien sind etabliert, ETFs, ja. Deswegen auch in die größten Kryptowährungen zum Beispiel. Und bei P2P weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, gibt es in 20 Jahren noch Bondora? Gibt es da noch? Ja, das weiß keiner. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Das ist das Plattformrisiko. Und es gibt viele Plattformen wie Oaks Money und was, wie sie alle heißen, aber da ist einfach für mich das Risiko nicht kalkulierbar und deswegen denke ich heute auch schon, ich werde in Zukunft nicht mehr allzu viel dort investieren, aber ich denke heute auch schon bei P2P wieder ans Entsparen. Also ich ist für mich jetzt keine Anlage, die ich jetzt wo ich jetzt Geld überweise und es einfach laufen lasse, sondern ich habe ein Ziel, dort so und so viel zu investieren. Das habe ich, während ich mein Depot aufbaue, in den nächsten 1-2 Jahren erreicht. Aber dann, wenn es erreicht ist, das Ziel, dann wird es auch entspart. Also dann werde ich auch die Zinsen wieder rausnehmen, weil wenn man bei Bondora zum Beispiel bei 6 bis 6,75% dauert es ungefähr 14 bis 15 Jahre, bis man seinen Einstand wieder ungefähr draußen hat, je nachdem. Ja? Und deswegen schaue ich dann schon, dass ich dann, weil man muss sich überlegen, man braucht dann 14, 15 Jahre, dass der Einstand wieder heraus ist. Also Da sehe ich halt dann wieder langfristig, das habe ich dann wieder den langfristigen Blick und werde halt dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch dann schon entsparen oder halt die Zinsen zumindest rausnehmen und dann die Zinsen dann woanders investieren. Genau, so habe ich da meine Strategie.
Ja, man muss sich das halt immer dann vor Augen führen und keiner weiß, wie es da weitergeht, aber generell, also gerade Bondora hat jetzt bewiesen, dass sie das gut auch managen können, wenn es zu einer Krise kommt, jetzt gerade Corona-Pandemie. Da gab es natürlich ein paar Ruckler, aber die Ruckler, die haben sich glasklar dann auch kommuniziert. Andere Plattformen haben nichts kommuniziert oder sind gleich pleite gegangen. Und das sind halt die Risiken, die man einkalkulieren muss.
Man hat ja gesehen, im Corona, da konnte man ja, ich weiß nicht wie viel, nur gewisse 50 Euro am Tag, ich weiß es nicht, konnte man ja nur abheben.
Ja.
Und wenn du da mehrere tausend Euro hast und das abheben möchtest, kannst du es nicht. Da hat man halt auch gesehen, wie wirklich abhängig man ist von der Plattform eigentlich.
Ja.
Und deswegen dann in solchen Phasen, da zeigt halt wieder, wie schnell das Geld weg sein kann einfach. Genau,
ja, wobei sie haben es ja ausgezahlt, aber es waren halt Kleckerbeiträge und das hat dann dementsprechend lange gedauert, bis du dann die Summe raus hattest. Das waren nur wenige Wochen, aber sie haben das ganze Geld halt nicht vorrätig gehabt. Wovon sollen sie es bezahlen?
Ne? Genau, deswegen, das hat einfach für mich gezeigt, das ist einfach für mich keine Anlage, auf der ich meine Rente dann das ist keine Basis für mich. Ja, ich brauche halt was, wo ich wirklich immer drauf zugreifen kann. Genau, Aktien oder ETFs, genau.
Ja, das sind aber auch immer genau die Fragen, die ich mir als Anleger stellen sollte.
Genau.
Und auch wenn es Jahre gibt, wo es sehr, sehr gut funktioniert, also du hast 2018, 2019 angesprochen, da lief das ja super da bei den Plattformen oder auch bei Aktien. Aber was passiert, wenn es halt nicht so gut läuft?
Ja.
Und da kommen immer diese Zeiten und dann musst du halt gewappnet sein, um Entscheidungen treffen zu können.
Genau. Wir haben in letzter Zeit, wenn man seit 2018 investiert ist, hat man ja schon viel mitmachen können. Also hat man schon viel lernen können. Corona-Crash und so weiter. Ja.
Ja. Lass uns nochmal über ETFs sprechen. Du hast einige ETFs in deinem Portfolio. Du hast eben gesagt, du investierst in Dividendenwerte. Da hast du auch schon begründet, warum du das machst, in die Dividenden-ETFs zu investieren. Was hast du noch für ETFs?
Also eigentlich habe ich noch MSCI World, MSCI Emerging Markets und den Developed Markets Property Yield ETF habe ich noch. Genau. Und die Dividenden-ETF muss ich vielleicht noch ergänzen. Die nehmen jetzt auch nicht so einen großen Anteil des Depots ein. Es soll einfach nur Ergänzungen sein zu meinem Depot.
Ja.
Da schaue ich dann natürlich auch darauf, in welchen Branchen sind die investiert, ja, in welchen Ländern die investiert sind. Da schaue ich zum Beispiel ein bisschen, gehe ich eher in Richtung Asien, bin ich da etwas stärker investiert in Asien, in zwei Asien-Dividenden-ETFs, um dann in meinem Depot dann nochmal ein bisschen Akzente zu setzen. Also ich bin viel in Technologie zum Beispiel investiert, dann schaue ich eher noch, dass ich über meine Dividenden-ETFs, die haben meistens viele Versorger drin zum Beispiel, weil ich halt einzelne Aktien oder einzelne Energie- oder Rohstoffaktien nicht finde oder halt die für mich nicht passen, dann decke ich das lieber über einen ETF ab, wo halt dann mehrere drin sind. Das macht für mich dann mehr Sinn. Genau, und dann versuche ich halt einen Teil meines Depots, also auch nicht zu groß, der Großteil ist immer noch in Einzelaktien, die also in Dividendenwachstumswerte ist immer noch investiert. Jedoch MSCI World, MSCI Emerging Markets sind für mich auch, also auch wichtig, soll auch einen größeren Anteil am Depot haben. Auch das beißt sich natürlich mit meinen Einzelaktien, aber ich möchte einfach langfristig einfach auch die Marktrendite von ETFs mitnehmen. Und ich komme damit klar mit den ETFs, dass die drin sind, auch wenn es da dort Doppelungen gibt.
Gerade Apple, ne?
Gerade Apple ist natürlich eine Doppelung, das ist klar. Aber ich versuche natürlich sukzessive immer wieder mein Depot auszugleichen durch die Nachkäufe und dann auf lange Sicht gleiche ich das dann immer mehr aus.
Hast du denn mal die Performance von deinen Einzelaktien mit ETFs, also gerade mit einem großen MSCI World ETF, mal gegenübergestellt und dir die Performance angeschaut?
Habe ich gegenübergestellt, ja. Habe ich angeschaut. Beim MSCI World ist natürlich das Problem, da ich natürlich auch in Asien investiert bin, muss man natürlich schauen, mit was vergleicht man sich. Deswegen ist eher der All World mein Vergleich, ist eher meine Benchmark.
Weil die Korea mit drin haben.
Genau, zum Beispiel, genau. Und da ich ja auch mit meinen Dividenden-ETFs natürlich auch verstärkt in Asien investiert bin, ist der All World eher das Bessere für mich. Den habe ich jetzt auf 5 Jahre leicht geschlagen. Also ich habe jetzt nicht extrem eine Outperformance gehabt, aber das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt das Wichtigste. Ehrlich gesagt, die Outperformance für mich ist halt wichtig, der Einkommensstrom und solange ich halt da noch mitgehe, also mit dem Markt, solange ich wieder All World performe, ist für mich ehrlich gesagt noch alles in Ordnung. Also ich stehe jetzt halt nicht eine Outperformance an, weil dann würde ich wahrscheinlich anders investieren. Dann würde ich nicht so investieren, hätte ich nicht so viel Werte, hätte ich vielleicht nur 20 Werte zum Beispiel. Keine Dividenden-ETFs, dann würde ich viel, viel fokussiert investieren. Dann hätte ich aber schon das Anstreben, natürlich den Markt zu schlagen. Aber so mit meiner breiten Streuung bin ich schon zufrieden, wenn ich wie der All World laufe zum Beispiel.
Hast du denn eine bestimmte Größe vom Portfolio, also von den Einzelaktien, wie viele Werte du im Portfolio haben willst oder hast du die noch nicht festgelegt?
Grundsätzlich 50 Stück ist grundsätzlich mal so das Ziel, langfristige Ziel, aber da ich lasse mir da Zeit, also wenn ich erst in 5 Jahren 50 Stück habe oder in 10 Jahren, dann ist es halt so. Aktuell habe ich ungefähr 33 und bei mir ist es einfach ein langer Prozess, ich lerne immer was dazu und deswegen... Ja. Ich möchte nicht gleich 50 Werte reinhauen ins Depot und dann vielleicht Fehler begehen oder dann vielleicht, die eine Aktie hätte ich vielleicht doch nicht kaufen sollen. Deswegen lasse ich mir da Zeit. Und also in den letzten Jahren war es so, ich habe immer so am Anfang natürlich ein bisschen mehr gekauft, aber jetzt in den letzten 2 Jahren habe ich immer so pro Jahr so ungefähr so 2, 3, ja, bis 4 neue Unternehmen ins Depot dazu gekauft. Muss natürlich auch immer mal nachkommen, weil wenn ich schon 4 Jahre eine Apple jetzt im Depot habe ich seit ganz von Anfang an oder ziemlich von Anfang an, dann hat die natürlich schon eine ganz andere Größe und dann, wenn ich jetzt mit 10 neuen Aktien anfangen würde, dann muss ich ja erstmal sehr viel Geld dort reinstecken, dass die überhaupt mal ein Gewicht haben im Depot. Deswegen ja, eher 2 bis 4 Unternehmen pro Jahr, dass man da auch noch die besparen kann und auch noch Geld reinbringen kann, dass die irgendwann dann mal ordentliche Portfoliogrößen haben.
Mhm. Genau. Und du hast eben das Thema Fehler schon angesprochen. Aus welchen Fehlern hast du denn am meisten gelernt?
Also ich habe auf jeden Fall dadurch, dass ich viele Bücher gelesen habe, also bisher ja so knapp 50 an der Zahl habe ich schon gelesen, habe ich natürlich, konnte ich natürlich mein Wissen von Anfang an sehr stark erweitern. Und was ich gelernt habe, ist nicht auf zum Beispiel auf irgendwelche Gruppen zu hören im Internet, in Facebook. So habe ich angefangen. Also ich bin in Facebook gegangen und dann habe ich gesehen, ah, BASF ist eine gute Aktie, kaufe ich. Habe ich heute zum Beispiel nicht mehr im Depot, weil es für mich einfach, weil ich da kein Wachstum mehr sehe zum Beispiel. Und deswegen, ich schaue nicht mehr in die Gruppen. Ja, das sind eher, also man muss, mittlerweile sei schon, die Aktien, die dort besprochen werden, ist eher schlecht für mich. Also, oder die sind eher die Aktien, die ich dann nicht kaufen würde, sagen wir mal so, weil ich eher Aktien gerne kaufe, die nicht jeder hat, über die nicht jeder redet. Ja, also zum Beispiel Spiraxarco oder Tractor Supply oder mittlerweile zum Beispiel T-Roll Price ist auch wieder ganz beliebt oder ASML. ASML habe ich 1-2 Jahre vorher gekauft, jetzt kennt sie fast jeder. Die war, als ich gekauft habe, hat keiner drüber geredet in Facebook. Wenn du da gesucht hast, gab es die gar nicht, wurde gar nicht besprochen. Ja, jetzt habe ich sie schon länger und jetzt auf einmal ist sie Thema. Und wenn man das mal, also wenn man da mal so eine Untersuchung machen würde, wäre bestimmt auch interessant, wenn die Leute, also wenn viele Leute halt das kaufen, was halt in den Gruppen besprochen wird, und es ist halt so, dass wie die Depots denn ausschauen würden von 2019, da wären wahrscheinlich viele nur die Aktien drin, die halt dort besprochen worden sind wahrscheinlich. Ja. Und das sehe ich halt auch ein bisschen kritisch und da habe ich schon daraus gelernt, ich beschäftige mich also selbst mit den Aktien und ich schaue jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, wenn ich jetzt nach München gehe und sehe irgendwo, der McDonald's ist leer, dann würde ich jetzt niemals sagen, ach ja, McDonald's läuft nicht oder so. Ja? Oder deswegen, da versuche ich immer ein bisschen Schritt zurückzugehen und etwas abseits des Mainstreams halt zu investieren. So ist halt da mein Ziel. Oder das große Ganze sehen. Genau, das große Ganze. Also langfristig sehen und abseits ein bisschen zweite Reihe schauen, mal andere Werte kaufen, die nicht jeder im Depot hat. Also wie, T. Rowe Price, gut, mittlerweile haben es wieder viele, aber vor 1-2 Jahren war das noch gar kein Gesprächsthema, diese Aktien.
Ja, oder Texas Roadhouse.
Oder Texas Roadhouse oder ASML zum Beispiel, genau.
Ja, das fällt mir jetzt auch mit den Börsenmagazinen ein. Also ich gucke ja auch immer wieder rein und da werden ja auch immer wieder Aktien vorgestellt. Meistens sind es auch immer dieselben. Ich frage mich auch, wie man diese Magazine dann abonnieren kann, weil das sind meistens immer die gleichen Aktien. Und wenn du dir die Wikifolios anguckst, oder die haben ja neuerdings auch Zertifikate, die sie da verkaufen, die haben so eine schlechte Performance im Vergleich. Ja? Die laufen teilweise fast 10 Jahre und haben eine Performance von 130 oder so. Und die habe ich jetzt innerhalb von wenigen Jahren. Und da muss man tatsächlich dann auch immer selber aktiv werden und nicht das alles für bare Münze nehmen, was da steht. Das gleiche gilt natürlich auch für die Facebook-Gruppen oder für irgendwelche Foren.
Ja, da werden ja auch, also ich weiß nicht, von welcher Zeitschrift das ist, da gibt es irgendwie ein 800%-Programm, ein Zertifikat, wo steht 800%-Zertifikat, wo vorher schon preisgegeben wird, wie die Performance sein wird. Also wenn man sowas liest, dann ja, das ist... Mittlerweile erkenne ich das natürlich, dass es halt nicht funktionieren kann oder falsch ist. Ja. Und ja, wenn man sich mal irgendwelche Zeitschriften vor 20 Jahren anschaut, die Hotstocks dort, ja, meistens gibt es die wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ja, erstens das und zweitens, die meisten Börsenmagazine gehören ja jetzt zu einem Verlag und die schreiben eigentlich immer dasselbe, da sind fast dieselben Redakteure dann auch und das ist ja seit November so den Bach runtergegangen, deswegen, das kannst du eigentlich gar nicht mehr lesen.
Genau, also leider. Da finde ich dann, also das extra ETF finde ich ganz gut.
Ja. Ist ganz. Aber das hat ja auch einen anderen Ansatz.
Hat einen anderen Ansatz, aber auch das Manager-Magazin finde ich auch ganz interessant, weil es eben nicht so in diese Aktien reingeht, sondern weil es eben halt über die Leute spricht, zum Beispiel über Mark Zuckerberg oder irgendwelche Personen direkt über die spricht. Das finde ich besser, wenn man halt dann da irgendwelche Geschichten erzählt über diese Leute, wie Mark Zuckerberg, was er in letzter Zeit gemacht hat oder wie auch immer. Das finde ich, da kann ich viel mehr für mich rausholen, weil ich dann mir eine eigene Meinung bilden kann, was diese Manager gemacht haben oder ja, das finde ich ist viel interessanter als jetzt die nächste Wasserstoffaktie oder so.
Ja, Ausrufezeichen.
Da ist natürlich auch noch ein Learning, ja, ich investiere nicht in solche New Energy oder so, die seit 3 Monaten besprochen werden. da dann rein investieren oder wie Cannabis vor ein paar Jahren in solche Sachen, in solche Themen investiere ich auch gar nicht, weil das, sobald es publik ist, sobald es jeder weiß, ist es für mich schon wieder uninteressant und ich schaue nun langfristig, dass ich langfristig gute Aktien, Qualitätstitel in meinem Depot habe und investiere nicht in die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wie man immer so schön sagt.
Ja. Gut, also die Werte decke ich ja dann über meine Themen-ETFs ab, aber auch da muss man das natürlich kritisch betrachten und meine Performance da lässt auch sehr zu wünschen übrig, muss man auch sagen, aber das hängt auch mit dem Tech-Crash zusammen.
Ja, also bei Themen, Faktoren hängt es natürlich bei Faktoren zum Beispiel immer, nicht jeder Faktor ist immer gleichbleibend, hat eine Outperformance. Ja, oder in den Themen-ETFs, da sind mal Aktien drin, die jetzt mal gut performen oder die vielleicht auch dann, oder man kauft zu teuer ein, ja, wie in dem, Global Clean Energy zum Beispiel, der ist letztes Jahr, glaube ich, war das sehr, sehr gut gelaufen, dann war irgendwann...
2020, genau.
Sehr, sehr gut.
Schon zwei Jahre her.
Zwei Jahre schon, ja. Sehr gut gelaufen und da war auch irgendwo klar, wenn es so stark nach oben geht, da irgendwann geht es mal wieder runter und da schaue ich auch immer mal gern wieder langfristig. Also wenn man sich mal den Chart anschaut auf 10 Jahre, da wird man entdecken, dass der ETF eigentlich am Boden ist. Also oder der Index zumindest mal. Der Index, der Global Clean Energy Index, war ja 2008 viel, viel höher. Oder das kann man auch mal bei Aktien machen, bei bestimmten Aktien wie irgendwelche Wasserstoffaktien, die sind teilweise schon 20, 30 Jahre an der Börse oder 25 Jahre und die haben aber 2000, haben die viel, viel mehr Wert gehabt, sind jetzt um 99% gefallen und jetzt sind sie wieder um ein paar 10, 20, 30 oder so 100% gestiegen. Man meint, super, dabei sind die eigentlich seit 20 Jahren irgendwie 90% im Minus oder so. Also da zahlt sich wieder aus, mal wieder langfristig zu schauen. Und das wird bestimmt viele überraschen, wenn die mal nachschauen, langfristig wieder Global Clean Energy eigentlich wieder gelaufen ist zum Beispiel.
Ja, das hat der Christian Röhl auch mal gesagt. Der hatte den schon vor Jahren gekauft und den hat er viel zu teuer gekauft und das rentiert sich jetzt erst nach zig Jahren und da war es eben auch nur für einen kurzen Zeitraum und deswegen sollte man immer auch einen Blick nach hinten werfen und gerade in den Magazinen und auch in Internetartikeln, da hast du dann immer nur so ein kleines Bild von den letzten 3 Jahren und das sagt natürlich nicht viel aus.
Genau und es ist natürlich immer Angebot und Nachfrage, ja, wenn viel Angebot da ist, viele diese ETFs kaufen wollen, dann steigt der Kurs und das darf man halt nicht vergessen. Ja? Das ist immer Angebot und Nachfrage.
Ja, das war eben 2020 der Fall, wo alle Leute zu Hause gesessen haben und dann in Trade Republic rumgespielt haben und da sind gerade diese Themen-ETFs dann ins Portfolio gewandert.
Genau, da haben viele junge Leute dann in irgendwelche Aktien investiert, die dort halt gehypt waren, hat man ja gesehen, GameStop und so weiter. Ja.
Genau, das kam noch dazu. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Auswuchs. Lass uns nochmal ganz kurz über Tools und Webseiten für die Aktienauswahl sprechen. Aktienfinder hast du ja schon häufig erwähnt. Was nutzt du noch für Tools oder Webseiten?
Aktien-MAG nutze ich ganz gerne. MSN Finanzen, Yahoo Finanzen, oder Yahoo Finance, wie man sagt, Morningstar noch. Genau, das sind so meine wichtigsten, Morningstar finde ich auch ganz gut, weil ich bekomme auch ganz gute Informationen über Bilanz, Cashflow. Also da schaue ich auch natürlich gern rein. Für mich natürlich auch wichtig, wie die Bilanz aussieht, wie hoch die Verschuldung ist zum Beispiel. Genau.
Ja, und Portfolio-Performance nutzt du auch.
Und natürlich Portfolio-Performance, ja. Das nutze ich als natürlich, das ist eigentlich das für mein Depot mein wichtigstes Tool. Ohne das hätte ich wahrscheinlich schon längst keinen Überblick mehr.
Ja, das kenne ich. Ja. Aber du hast dich da auch erstmal reingefuchst.
Ja, das war am Anfang schon wirklich, muss man sagen, schon anstrengend, sich da mal einzulesen, weil es nicht ganz so einfach ist. Also da muss man sich schon damit beschäftigen. Da gibt es ja heute ganz andere, einfachere Varianten, aber ich weiß nicht, ob ich da mit diesem Paket oder wie das heißt, Parkett nennt man das. Genau.
Parkett.
Dann mit denen die Informationen zu teilen, weiß ich nicht.
Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, aber ein weiterer Grund ist einfach, du hast dann diese Kosten, Portfolio Performance ist kostenlos und ich habe da so viel Zeit investiert und ich komme so gut mit dem Programm klar, warum sollte ich da wechseln?
Ja, und es macht Spaß natürlich, jeden Monat die Dividenden einzutragen.
Das ist natürlich nicht nur jeden Monat, ich mache das ja einmal in der Woche und das ist auch schon immer ein Highlight des Tages dann.
Genau, also ich mache es mittlerweile jeden Monat, weil es schon so viel geworden ist, wenn man so viel Sparpläne hat und so. Deswegen mache ich es jeden Monat, aber es ist immer wieder schön, immer wieder ein Highlight.
Genau. Welche Zukunftsziele hast du denn für die nächsten Jahre?
Ich habe, wenn man mal nicht vom Finanziellen spricht, möchte ich eine Familie gründen. Ist schon ein wichtiges Ziel für mich, Familie zu gründen, zusammen mit meiner Freundin. Finanzielle Ziele, ein zweites Einkommen durch Dividenden, damit ich von diesen Dividenden dann, da ich ja selbstständig bin, ich zahle ja nicht in die Rentenkasse ein, ist ja auch eigentlich wichtig zu erwähnen, ich ja eigentlich langfristig angewiesen auf irgendwelche zusätzlichen Einnahmen. Und wenn ich irgendwann nicht mehr arbeite, dann brauche ich irgendwas. Und das können nur Dividenden für mich sein oder sind für mich nur Dividenden. Natürlich könnte man auch eine Entnahmestrategie machen, aber ich fühle mich einfach wohler mit Dividenden. Und deswegen ist das, die Dividenden sollen einfach später mir dann die Rente finanzieren. Genau, und firmentechnisch möchte ich halt weiterhin natürlich den Betrieb weiterhin profitabel und zukunftsweisend leiten. Genau, und da möchte ich natürlich auch nicht auf der Stelle stehen und versuche natürlich immer, immer am Ball zu bleiben, immer mich zu informieren, immer die neueste Technik auch mit einzusetzen. Da möchte ich nicht irgendwann in ein paar Jahren dann irgendwie nicht mehr zukunftsweisend ausgerichtet sein. Indem ich halt immer die neuesten Geräte habe zum Beispiel, oder neue Techniken anwende oder solche Themen zum Beispiel, eine Drohne zum Beispiel ist oft auf dem Bau, in der Baubranche jetzt aktuell eigentlich noch gar kein Thema, aber langfristig wird es sicherlich ein Riesenthema sein, deswegen da bin ich auch schon, tue ich mich auch schon in diese Branche, versuchen dann etwas vorzufüllen, indem ich mir mal eine Drohne gekauft habe, einfach mal schaue, wie funktioniert das so, oder ich wende zum Beispiel Theodoliten, damit kann man einmessen, also auf der Baustelle, jetzt ist es noch so, man misst halt mit Schnur ein, mit einer Schnur misst man halt ein und die nächste Stufe sind halt Theodoliten, das sind so Einmessgeräte und das halt ohne Schnur, das ist halt eine Digitalisierung, eine Weiterentwicklung und sowas meine ich halt damit, halt einfach nicht stehen zu bleiben, sondern wenn man stehen bleibt, dann wird man irgendwann abgelöst, wenn man nicht mit der Zeit geht, dann geht man mit der Zeit und deswegen, genau. Ja, das sind so meine Ziele.
Sehr gut, da wünsche ich dir alles Gute. Und man konnte, glaube ich, auch aus dem Interview raushören, dass du dir sehr viele Gedanken machst und nicht einfach so loslegst. Und das ist dann natürlich auch eine Geschichte, die sehr, sehr wichtig ist, gerade auch bei der langfristigen Geldanlage.
Ja, ich hoffe, dass viele das mitnehmen, auch mal langfristig drauf zu schauen. Genau, das wäre super.
Ja. Und wir kommen jetzt zum Abschluss zum Wordshuffle. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Finanzrocker-Shirt.
Oh ja, Finanzrocker-Shirt ist, also ich habe das gesehen und ich muss das sofort kaufen. Ich mag das total, das gefällt mir super. Das Logo ist klasse. Im Urlaub jetzt in Kroatien habe ich es getragen. Mir steht es auch irgendwie. Immer mit den Leuten, die ich spreche, denen gefällt das irgendwie alle. Und deswegen klasse Shirt, ja. Finde ich super.
Sehr gut. Und man muss auch sagen, du hörst ja jetzt schon 5 Jahre den Podcast und du bist immer noch fleißig dabei, oder?
Ja, ich höre eigentlich so gut wie jede Folge, ja. Bin fleißig dabei.
Sehr schön. Das freut mich zu hören. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Nachhaltigkeit.
Oh ja, Nachhaltigkeit ist auch wichtig. Da ist es natürlich so, in der Baubranche ist Nachhaltigkeit jetzt überhaupt kein Thema. Also das interessiert da überhaupt keinen, ist sehr traurig. Und ich versuche halt meinen Beitrag zu leisten, so gut wie es halt geht, indem man halt versucht, Mülltrennung zu betreiben, zum Beispiel bestimmte Sachen, die wir halt verbauen, den Überschuss halt dann wieder ins Recycling zurückzuführen. Und ich versuche halt auch, aber das ist auch schwierig, Bäume zu pflanzen. Es ist nicht so einfach. Also ich möchte halt wirklich, dass die Bäume wirklich gepflanzt sind. Ich möchte nicht irgendwas Geld zahlen und dann irgendwo im Regenwald wird irgendwo in Südamerika wird was gepflanzt, sondern ich möchte halt wirklich, am besten wäre es für mich natürlich Deutschland, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Aufforstungsflächen zu finden oder die Leute dann dort zu unterstützen. Da muss man schon sehr, sehr lange googeln, dass man da was findet. Weil meistens ist es so, man soll einfach einen Geldbetrag bezahlen und dann bekommt man halt ein Zertifikat, dass man jetzt einen Baum gepflanzt hat. Und ich suche halt eher den Weg, wirklich zum Förster zu gehen, mit denen zu reden und sagen, hey, kann man da irgendwas machen? Kann man Bäume pflanzen? Funktioniert das irgendwie? Genau, um halt da ein bisschen den CO2-Ausstoß auf dem Bau etwas halt wieder zu auszugleichen. Ja, kann man nicht ganz ausgleichen, aber es zeigt natürlich auch, wie schwierig es ist, in Wirklichkeit nachhaltig zu sein, bezüglich Greenwashing bei irgendwelchen ETFs oder so oder vielen Firmen, die zahlen dann einfach irgendwas und ich sehe halt, da ich halt selber versucht habe, etwas nachhaltiger zu sein, merke ich ja selber, wie schwierig das eigentlich ist, wirklich nachhaltig zu sein.
Ja, absolut. So, um den nächsten Begriff kommst du nicht drum herum, das ist finanzielle Freiheit.
Finanzielle Freiheit habe ich dann erreicht, wenn ich von meinen Einnahmen leben kann. So ist so meine Definition davon.
Aber du strebst es jetzt nicht mit 40 oder so an?
Nee, also ich glaube, es wäre zu langweilig. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit 40 schon aufhören würde, dann würde ich nach 2 Monaten wahrscheinlich wieder mir irgendwas suchen und irgendwas machen wollen. Deswegen, ich will schon arbeiten, ja, vielleicht nicht bis 60, vielleicht nicht bis 65, sondern vielleicht bis 55, 60, je nachdem. Aber ich glaube, ich werde immer irgendwas machen wollen. Also ich werde nicht, da ich ja selbstständig bin, als Selbstständiger arbeitet man sowieso viel. Wenn, dann würde ich halt so machen wollen, dass ich halt dann weniger arbeite. Ja, das ist halt eher so das, bisschen früher in Rente zu gehen und halt vielleicht davor schon weniger zu arbeiten, das wäre so mein Ziel, aber ich will jetzt nicht mit 40 schon in die finanzielle Freiheit zu kommen.
Okay, der nächste Begriff ist Bayern.
Bayern, ja. Bayern ist für mich Heimat, Tradition, schönes Bundesland, so hört man es immer, also man hört immer, wenn ich jetzt mal in anderen Bundesländern unterwegs bin, ich bin gerne auch in Deutschland unterwegs, muss ich auch ganz klar sagen, ich fahre auch gerne mal nach Berlin, mache da mal Urlaub oder so, also ich bin jetzt nicht so, der immer weg muss, da hört man halt dann oft, ah ja, dann hört man Bayern und dann hört man immer Oktoberfest und viele verbinden halt Bayern mit Oktoberfest und letztens, als ich in Nordrhein-Westfalen war, dann heißt es, ja, Bayern ist so schön, weil es gibt so viele Seen und so viele Wälder. Und deswegen, ich denke mal, also als Bayer kann man es natürlich schlecht sagen, aber ich denke mal, es lohnt sich wahrscheinlich schon, herzukommen.
Genau. Ja, also ich finde Bayern auch immer sehr schön, aber man muss sich erst an die Einwohner ein bisschen gewöhnen.
Ja, wir haben halt eine starke Tradition, sagen wir so. Ja. Also schon eine sehr starke Tradition, die sich natürlich auch in vielen Lebenslagen natürlich auch erkennbar macht.
Ja, also ich finde den Lifestyle ja super, also wenn man nach München geht und da findet ja das meiste immer draußen statt und es gibt so viele Biergärten und hier musst du die teilweise mit der Lupe suchen und das fehlt mir hier auch.
Ja.
Ja. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik.
Rockmusik höre gerne die alten Klassiker, wie AC/DC zum Beispiel, das höre ich sehr gerne. Also so 80er, 90er läuft bei mir im Radio eigentlich am liebsten. Also nicht nur das, ich höre auch andere, also Techno in die Richtung höre ich auch, aber ich höre gerne, also wenn ich Rock höre, dann halt diese Klassiker, AC/DC, in diese etwas älteren Rockmusik rein. Ich höre jetzt kein Heavy Metal, aber halt Rock, AC/DC, sowas höre ich schon gern. Ja.
Okay, der vorletzte Begriff ist Digitalisierung.
Ja, für mich ein sehr wichtiger Begriff, weil ich es natürlich versuche immer digital zu sein. Und nicht stehen zu bleiben. Deswegen bin ich auch in Bitcoin investiert und habe in der Firma eine Drohne und einen Theodoliten, wie auch immer. Also ich versuche schon auch, ich finde es auch wichtig, es gehört dazu. Wir sollten mehr digitalisieren und es ist auch noch viel mehr zu digitalisieren. Da ist auf jeden Fall noch viel zu tun, dass sie mehr im Alltag oder allgemein in Deutschland digitalisiert wird.
Okay. Und der letzte Begriff ist Glück.
Glück. Ja, also Glück ist sehr wichtig. Glück neben Gesundheit ist so für mich das eins der wichtigsten im Leben. Es geht nicht immer nur um Geld. Gesundheit und Glück ist schon auch, ja, ist eigentlich das Wichtigste.
Das stimmt. Markus, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Soweit das Interview mit Markus. Du findest die Buchempfehlung, den Link zu seinem Instagram-Profil und seine Asset-Allokation und Einzelaktien nochmal im Blogartikel und allgemein die Links auch nochmal in den Shownotes. Kurze Anmerkung noch zu Bondora Go & Grow. Darüber haben wir ja im Interview gesprochen. Einen Tag nach der Aufnahme des Interviews hat Bondora bekannt gegeben, dass sie Neuinvestoren ab dem 24.08.2022 nur noch 4% Zinsen zahlen. Bei Altinvestoren bleibt es hingegen vorerst bei den 6,75%. Angesichts der hohen Risiken von P2P-Krediten und der wirtschaftlichen Situation in Europa solltest du genau prüfen, ob sich das überhaupt noch für dich lohnt. Ich persönlich würde mein Geld nicht für 4% dort anlegen. Ein Grund zur Panik besteht aber nicht, denn laut meinem Stammgast Lars Wrobbel von Passives Einkommen mit P2P und seinem P2P-Telegramm bereitet Bondora momentan die Expansion in weitere Länder vor und hat für die vielen Anleger momentan gar nicht genügend Kredite. Für mich persönlich heißt das, ich bleibe erstmal investiert und schaue, was da noch kommt. Meine Bondora-Position ist ja immer noch im fünfstelligen Bereich und damit nicht gerade klein. Aber generell muss ich sagen, wird das Thema P2P-Kredite dank der zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa immer unattraktiver für mich persönlich. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht und werde dann wie gehabt in meinem Jahres- und Depotrückblick darüber berichten. Wir hören uns schon nächste Woche mit einem neuen Interview wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.